Schön bei euch zu sein heute Abend in Ansbach. War hier noch nie, bin auch nicht so oft in Bayern. Ich kann auch kein Bayerisch, tut mir leid. Also, ihr spricht mehr Bayerisch, oder?
Bayerisch.
Ach so, ist das was anderes dann am Ende, gell? Ja gut. Das ist so, wie man in Baden-Württemberg dann sagt, Badisch und Schwäbisch wahrscheinlich, irgendwie sowas. Aber es gehört ja zu Bayern, oder? Also es ist so, insgesamt ist Bayern. Ich war vorhin auch im Lidl und habe eine Brezel gekauft. Ich habe immer gedacht, Brezeln hier sind anders als bei uns in Baden-Württemberg. Also die sind anders geflochten oder sowas. Aber wir waren genau gleich wie bei uns, da habe ich mich gleich heimisch gefühlt. Ist auch in Ordnung. Ja. Ja. Das Thema heute Abend ist von oben leben, oder? Ja, genau, von oben leben. Früher hieß es mal eben von oben. Also von oben leben, was unseren Lebenshunger wirklich stillt. Ich weiß nicht, was man sich darunter jetzt so vorstellt, wenn man jetzt nur den Text an der Wand sieht. Von oben zu leben bedeutet ganz praktisch, dass man ein neues Leben bekommt, das von oben kommt und das dann in mir lebt. Was das bedeutet, das wollen wir heute Abend ein bisschen anschauen. Morgen Vormittag geht es dann um das Thema, als Christ zu leben bedeutet, einen Vater zu haben. Das ist elementar und grundlegend, denn Gott ist nicht unser Chef, bei dem es auf Leistung ankommt, Gott ist unser Vater. Und so wie ich meine Tochter liebe, nicht weil sie was Besonderes in die Windel macht, sondern weil sie meine Tochter ist, so liebt Gott mich als Mensch, unabhängig davon, wie ich mich verhalte, ist seine Liebe zu mir immer gleich. Und darüber werden wir dann morgen ein bisschen sprechen. Das ist nicht ganz so schnell abgehandelt, ist wie in einem Satz. Und dann am Nachmittag, morgen, ist dann das Thema Glaube. Es geht nicht um Religion, sondern um eine Person. Und morgen Nachmittag, da möchte ich dann wirklich so versuchen, dass wir durch die Grundlagen, die wir jetzt heute Abend und morgen Vormittag geschaffen haben, dass wir da wirklich das Ganze so zusammenziehen können, also thematisch, und uns dann wirklich so mit der Frage konfrontieren können, mit dem ganzen Fundament, das wir dann jetzt gelegt haben, heute Abend und morgen Vormittag. Wie lebe ich jetzt als Christ in dieser Beziehung zu Gott? Wie ist es dann auch so wirklich mit Sünde, die in mein Leben herantritt? Wie kämpfe ich gegen Sünde an? Ja, der Kampf des Christen ist ja ein Kampf gegen die Sünde. Nein, es ist ein Kampf um die Beziehung, der Kampf des Christen. Es ist kein Glaubenskampf, es soll kein Glaubenskrampf sein, sondern ein Glaubenskampf. Und der Glaubenskampf ist ein Kampf um die Beziehung. Denn in einem dunklen Raum kämpfe ich auch nicht gegen die Dunkelheit an, sondern ich mache das Licht an. Und im kalten Raum kämpfe ich auch nicht gegen die Kälte an, ich mache die Heizung an. Und so muss ich auch als Mensch, der ich mit Gott lebe, jetzt ihn in meinem Leben präsent machen. Also er ist das Licht, er ist die Wärme in meinem dunklen, kalten Herzen. Darüber sprechen wir dann morgen am Nachmittag. Okay, wollen wir heute Abend anfangen jetzt? Ja? Also gut, fangen wir an heute Abend. Von oben leben. Heute Abend wollen wir zwei Fragen beantworten. Erstens, warum sollte ich überhaupt Christ werden? Ja? Das mag jetzt vielleicht für die einen oder anderen ein bisschen komisch klingen, weil sie denken, ja, ich bin ja schon lange Christ. Ja? Aber ich denke, es ist schon mal ganz wichtig, dass wir für uns die Frage beantworten, beziehungsweise auch, dass wir ein bisschen verstehen, wie können wir das anderen erklären, warum man überhaupt Christ werden oder sein sollte? Ja. Die zweite Frage ist dann natürlich, wie wird man Christ? Was bedeutet das jetzt praktisch? So. Man kann natürlich über die Frage werden, kann man mit ganz vielen verschiedenen, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen beantworten. Man kann das apologetisch wirklich so abwickeln, dass man sagt, naja, schau dir die Welt an, das muss ja jemand geschaffen haben über solche Methoden. Man kann sagen, woher kommt denn sonst die Moral? Also man kann verschiedene Gründe anführen, Argumente, warum man glauben soll. Aber das, was ich heute Abend jetzt mit euch beleuchten möchte, da geht es eigentlich viel mehr um das, was jeden Einzelnen von uns persönlich betrifft. Ich weiß nicht, irgendwo, wenn ich irgendwo stehe, dann halt so ein bisschen, soll ich lieber hier oder liegt es an dem? Naja, gut. Geht. Warum sollte ich Christ werden? Und zweitens, wie werde ich Christ? Und warum? Die Frage möchte ich beantworten, so ein bisschen persönlich, was jeden Einzelnen auch von uns betrifft. Ist die Welt genug? Ich weiß nicht, wer von euch Alexander Gard kennt. Schon mal gehört? Alexander Gard, das ist ein Pfarrer in Berlin, ein evangelischer Pfarrer, und er hat ein Buch geschrieben. Er hat mehrere Bücher geschrieben, sehr gute Bücher. Er hat die junge Kirche Berlins gegründet, wo die meisten Glieder ehemalige Atheisten sind. Also nicht jetzt Menschen, die hineingeboren worden sind sozusagen ins Christentum, sondern die bekehrt worden sind aus dem Atheismus heraus oder Agnostiker waren vorher. Er kennt sich mit dieser Frage überhaupt sehr gut aus und er hat zum Beispiel unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Die Welt ist nicht genug. Es gab ja mal diesen, ich glaube James Bond war das oder so ein Film. Wer kennt das? Die Welt ist genug, nicht genug oder sowas? Gibt es da nicht sowas in die Richtung? Er hat dieses Buch dann geschrieben, Die Welt ist nicht genug. Wie meint er das? Er sagt, es gibt viele, die Menschen heutzutage, sie sind nicht mehr großartig Atheisten oder Agnostiker, was sie sind in unserer Konsumgesellschaft hauptsächlich, sie sind areligiös. Und damit meint er, die Menschen, sie sagen von sich selber, ich brauche Religion nicht mehr. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin gesund, ich habe ein gutes Auto, ich habe meinen sicheren Arbeitsplatz, ich habe mein Häusle gebaut oder wie auch immer. Und dann sagt man, ich brauche Religion nicht mehr. Dann ist man areligiös. Und das ist das, was in unserer Gesellschaft ganz so stark ist. Und was er dann sagt ist, all das, was die Welt uns bietet, Auto, Haus und die Gesundheit und diese anderen Dinge, die wir so haben, das ist eigentlich nicht genug. Ich war vor 2 oder 3 Jahren, jetzt weiß ich es gar nicht, aber vor 2 Jahren ungefähr war ich in Mallorca zusammen mit einem Kollegen von mir. Ich weiß, manche von euch waren jetzt vielleicht auf dem Youth in Mission, dann werdet ihr einige Sachen, die ich jetzt an diesem Wochenende sage, werdet ihr jetzt das zweite Mal hören, einfach aufgrund dessen, dass das Thema dieses Wochenende einfach Dinge beinhaltet, die ich auch auf dem Youth in Mission erzählt habe. Ja? Aber es ist ja auch ganz gut, ich höre mir auch ganz gern manchmal zwei oder dreimal an, kann man sich besser merken. Dadurch, wenn man es sich besser merken kann, kann man es auch besser weitersagen. Gerade so Beispiele, Bilder und so Sachen. Okay, also vor 2 Jahren war ich in Malle, Mallorca, zusammen mit einem Kollegen von mir. Wir waren dienstlich dort, versteht sich, klar. Und wir haben dort nach Unterkünften gesucht, um eine Jugendfreizeit, eine Sommerfreizeit dort zu machen. Waren von morgens bis abends unterwegs und haben uns Unterkünfte angeschaut, Pensionen und so weiter. Und wir haben uns gesagt, wenn wir schon in Mallorca sind, dann wollen wir an einem Abend auch mal zu dem Ballermann gehen und uns das einfach mal anschauen. Ballermann ist diese Partymeile, diese Partyzone dort in Mallorca. Und da sind wir dann hingefahren am Abend und sind da so entlang gelaufen, wo dann die Leute uns dann so entgegengekommen sind so und mit den Flaschen und so weiter. Und wir sind dann halt so durchgelaufen, die meisten Leute waren eh ganz normal, aber manche waren halt schon ziemlich, und hat man gemerkt, denen geht es ein bisschen anders an dem Abend. Und man läuft dann immer so vorbei an den verschiedenen Etablissements, also Bars, Diskotheken und was es da so alles gibt. Und wir sind dann wieder auf dem Rückweg gewesen irgendwann, und man wird immer angesprochen vor jedem dieser Restaurants, Bars, Diskotheken von den Leuten. Da gibt es dann immer so einen, der zuständig ist und der dann so die Leute versucht reinzulocken und ihnen dann verspricht, so, oh, wenn ihr zu uns reinkommt, wir haben gerade Happy Hour, dann kriegt ihr 2 Cocktails zu dem Preis von einem oder kriegt dieses oder jenes. Und wir haben immer ganz freundlich gesagt, nee, danke, alles gut, wir laufen weiter. Und einer war aber besonders penetrant, das war vor so einer Shisha-Lounge. Shisha ist sowas, das raucht man so, keine Ahnung. Habe ich zu meiner Zeit, da gab es noch nicht so arg. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Manche denken das, aber ich bin in den 80ern geboren. Ja. Von daher, ja. Und dann sind wir, dann dieser Mann, der war besonders penetrant und der hat uns dann so angefangen, das war so ein junger Mann, so Anfang 20, hat angefangen so, wenn ihr zu uns reinkommt, dann gibt es Cola für so und so viel. Oder ich weiß gar nicht mehr, was das Angebot war. Auf jeden Fall haben wir gleich zu ihm gesagt, ah, wir müssen weiter. Und dann hat er uns gesagt, ah, jetzt kommt, hört euch erstmal an, was ich euch zu sagen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Freund, dann erzähl mal. Und dann hat er so seine Sprüche einfach so gesagt. Und nach einer Weile wir haben ihm dann erklärt, wir sind Pastoren, weil mir war das dann irgendwann so zu blöd. Ich habe gesagt, okay, wir sind Pastoren, wir wollen jetzt zurück zu Unterkunft und so. Dann habe ich gemeint, was, Pastoren? In Mallorca? Am Ballermann? Da habe ich mir so gedacht, warum nicht? Ja? Warum nicht? Warum ist das so abwegig, dass Christen dort sind, wo die Menschen sind? Nicht um da mit ihnen zu saufen und alles Mögliche zu machen, sondern bei den Menschen sind. Sind die Christen nur in den Kirchen? Oder wo sind wir Christen? Ja? Auf jeden Fall hat er dann irgendwie so das Bedürfnis gehabt, so von seinem Leben zu erzählen. Und dann hat er angefangen, wie cool er so sein Leben lebt. Die Hälfte des Jahres ist er in Mallorca, die andere Hälfte tingelt er da in den USA rum und sonst wo und hat so ein richtig tolles Leben. Und wie viel Party er macht und sauft und kifft und alles möglich und so. Und ich habe dann was in seinen Augen gesehen, das habe ich von mir gekannt, weil ich habe so ähnlich gelebt wie er. Also früher noch, jetzt nicht mehr. Und dann habe ich ihm in die Augen geschaut und habe dann was gesehen und habe ich ihn gefragt, mein Freund, hast du Frieden in deinem Herzen? Bist du glücklich in deinem Herzen? Und in dem Moment, nachdem er wirklich 5 oder 10 Minuten lang erzählt hat, wie toll sein Leben ist, hat man richtig gemerkt, wie sein Gesichtsausdruck sich verändert hat, wie so eine Fassade, die plötzlich runtergegangen ist. Und dann hat er mir ganz ehrlich geantwortet und hat gesagt, nein. Also es war wie wenn er so ganz kalt erwischt worden wäre in dem Moment. Und dann habe ich ihm erzählt, wie das bei mir früher auch war. Ich bin als christliches Kind aufgewachsen, also als Adventist. Meine Eltern waren Adventisten, sind Adventisten. Und ich habe alle so Kindergeschichten über die Bibel alle mitbekommen und so weiter. Aber als ich dann so 15 war ungefähr, da hatte ich die meisten Freunde in der Schule und wir waren dann unterwegs und haben Spaß gehabt. Das war richtig toll, waren am Abend dann auch in einem Club, in der Disco, haben Spaß gehabt, getrunken. Das war schön. Das war nichts, wo ich sagen würde, ich bin dann nach Hause gekommen, habe danach gedacht, oh, das war jetzt alles ganz arg schlimm, also das will ich nie wieder machen. Überhaupt nicht. Das hat Spaß gemacht. Ja? Kein Wunder machen das die meisten Jugendlichen, weil das einfach auch Spaß macht. Ja? Die Frage ist nur, erfüllt es einen dann auch wirklich auf Dauer? Ich habe ihm dann erzählt, wie ich so mein Leben gelebt habe und wie nach ungefähr 4 Jahren, nachdem ich so gelebt habe, das war bis 19, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, habe also nicht nur Theologie studiert, sondern vorher habe ich eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann. Danach übrigens habe ich dann Theologie studiert, für die denkt man sich wahrscheinlich, wenn ein Pastor hier vorne steht, dass er Theologie studiert hat, zuerst in Bogenhofen in Österreich, danach war ich auf den Philippinen noch in Ayas, so heißt es, habe einen Master gemacht mit Schwerpunkt Sprachen, Neues Testament und so weiter, das hat mir immer ganz arg Spaß gemacht. Und dann habe ich ihm das so erzählt, ich habe dann meine Ausbildung gemacht und als ich meine Ausbildung gemacht habe, musste ich wegziehen von zu Hause und habe bei meinen Großeltern unten drunter gelebt im Haus. Sie haben ein Haus und unten die untere Wohnung, das Erdgeschoss, die Wohnung war frei, war leer. Und dann bin ich dort eingezogen. Und ich habe vorher so ein Leben geführt, ich hatte richtig viel Spaß, ich hatte sehr viele Freunde, es war alles toll. Ich habe eigentlich, kann man sagen, nichts wirklich so vermisst, aber ich habe doch in mir drin immer so, kann man sagen, so diese leise Stimme gehört, die so, wo ich im Nachhinein sagen würde, wo mich Gott immer wieder gerufen hat, so ganz leise und sanft, aber ich war ganz gut darin, die so zu unterdrücken, ja, weil ich einfach, mein Leben war so voll mit allen möglichen Dingen. Ich war von Freitag bis Sonntag war ich unterwegs und ich habe Party gemacht. Gott hat mich immer weniger interessiert, aber ich hätte nie gesagt, Gott gibt es nicht. Das war nie der Fall. Einmal mit meinem Kumpel Carlos bin ich auf dem Parkplatz gelegen vor einer Diskothek und da haben wir so mitten in der Nacht um 2 oder 3 Uhr in den Himmel geschaut, so halb betrunken und dann haben wir uns das angeschaut und dann habe ich gesagt, Carlos, es gibt Gott, der hat die ganze Welt gemacht und so weiter. Ich habe manchmal den Leuten von Gott erzählt, wenn ich betrunken war. Keiner hat sich bekehrt. Warum? Die haben sich gedacht, so wie der mit Gott lebt, kann ich auch ohne Gott leben, weil ich habe genauso gelebt wie sie auch. Also ein Christ macht schon auch einen Unterschied in seinem Leben. Ja. Und das habe ich ihm so erzählt und dann habe ich bei meinen Großeltern gewohnt. Da habe ich gesagt, da war diese Stimme immer noch da, aber die ist ganz laut geworden, weil ich habe bei meinen Großeltern 20 Kilometer von zu Hause weg gewohnt und da war nichts. Ein Dorf mit 100 oder 200 Einwohnern, außer Kühen und ein paar Menschen war dort nichts. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen von der Arbeit und da war Stille. Und was kam? Diese Stimme, die vorher da war, dieses Rufen, dieser Schrei, dieser Hunger nach mehr, der war ganz stark da. Ich habe mir gesagt, ich habe doch alles. Ich habe Freunde, ich habe viel Spaß, bin viel unterwegs, alles passt, habe keine großen Sorgen, aber ich habe richtig gemerkt, mir fehlt trotzdem was. Und immer klarer ist mir geworden, was mir fehlt, ist nicht etwas, sondern was mir fehlt, ist jemand. Und das ist Gott. Ich bin dann an einem Abend, ich weiß noch, es ist immer schlimmer geworden, an einem Abend habe ich meine Jacke genommen und dann bin ich rausgelaufen aus dem Haus und bin dann einfach losgerannt, weil ich konnte einfach dieses innere Vakuum, was ich da verspürt habe, das hat mich aufgefressen. Das war so schlimm. Ich habe mich innerlich leer gefühlt, tief drin in meinem Innern. Und dann bin ich gerannt und gerannt, um das loszuwerden. Irgendwann habe ich mich auf eine Parkbank gesetzt und auf der Parkbank habe ich nach oben geschaut in den Himmel und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach, dass in meinem Leben Frieden einkehrt, in meinem Herzen. Und in diesem Moment war das wie so ein inneres Nachhausekommen. Es war wie ein inneres Nachhausekommen. Ich habe gemerkt, genau das, was ich jetzt gerade gemacht habe, nämlich mit Gott ganz ehrlich zu sprechen, das war das, was ich so lange immer vor mir hergeschoben habe nur. Und in diesem Moment habe ich das gemacht. Das war der Anfang meiner Rückkehr zu Gott. Das Ganze hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis zu einem Jahr ungefähr hat es gedauert. Am Wochenende war ich ganz oft noch viel unterwegs, habe teilweise schlimme Dinge gemacht. Und unter der Woche, am Montagmorgen, war ich auf den Knien und habe mit Gott gesprochen, habe mich hingesetzt an meinen Schreibtisch, mein Müsli gegessen und habe in der Bibel gelesen. Immer mit der Frage auf den Lippen, lieber Gott, bitte zeig mir, wie du bist. Ich möchte jetzt dein Wort lesen und zeig du mir, wie du bist. Ich bin nicht zu Gemeindeleiter A, B, C gegangen, nicht zu Prediger X, Y, Z gegangen, sondern ich habe mir gesagt, ich will jetzt hier hingehen, zum Ursprungsdokument und möchte verstehen, wie Gott ist. Mein Bild von Gott war immer so, wenn ich zu ihm komme, dann darf ich dies und jenes und das nicht mehr machen. Dann muss ich das essen und darf das nicht mehr essen. Es gibt nur noch Gebote und Regeln, Verbote und du darfst dies und jenes nicht mehr. Das war mein Bild von Gott. Und an diesem Abend habe ich aber gemerkt, es geht nicht um etwas, es geht nicht um Religion, all diese Dinge, die man tut, sondern es geht um eine Person. Es geht immer um eine Person. Und diese Person, die hat mir gefehlt. Und zu dieser Person bin ich gegangen. Und die Tage und Wochen, die darauf gefolgt waren, waren Zeiten, wo ich bei mir in meinem Leben die Heizung angemacht habe, wo ich bei mir in meinem Leben das Licht angemacht habe und wo Gott in meinem Leben das, was ich am Wochenende immer gemacht habe, immer mehr verdrängt hat und immer mehr verdrängt hat, mir immer mehr die Lust davon genommen hat, jetzt wegzugehen und Party zu machen. Und dann habe ich irgendwann Lust gehabt, in die Gemeinde zu gehen. Und dann habe ich Lust gehabt, irgendwelche missionarischen Sachen mitzumachen. Und dann habe ich Lust gehabt, diese und jene Sachen zu machen. Irgendwann bin ich Vegetarier geworden, einfach so. Ja? Ja? Und das waren religiöse Dinge, die aber erwachsen sind aufgrund der Beziehung zu einer Person. Es geht also nicht um Religion, es geht immer um eine Person und dass man zu dieser Person eine Beziehung führt. Und die Religion dient dazu, dass diese Beziehung immer schöner wird und besser wird. Und darüber werden wir gerade morgen Nachmittag noch ein bisschen genauer sprechen. Da geht es nämlich um den Satz, Glaube, es geht nicht um Religion, es geht um eine Person. Das ist das Allerwichtigste und Zentraleste für mich geworden. Dieser Moruk da, mit dem ich gesprochen habe, dieser Typ dort in Mallorca, dem habe ich das alles so erzählt und der war richtig weich, der war so richtig so und hat immer Fragen gestellt und Fragen gestellt. Immer wieder sind dann Leute gekommen, seine Chefin ist irgendwann gekommen und gesagt, jetzt musst du wieder arbeiten und hat immer gesagt, ja gleich. Wir haben eine halbe Stunde uns unterhalten. Irgendwann kam dann seine Chefin und hat ihn dann wirklich dann gesagt, jetzt musst du aber wieder arbeiten gehen. Und dann hat sie mit uns angefangen zu reden. Dann habe ich ihr gesagt, ich bin Pastor. Und dann, was, Pastor? Und dann hat sie mir gleich erzählt, wie sie die Welt und die Dinge sieht und so. Dann habe ich ihr auch aber meine Bekehrungsgeschichte erzählt. Und sie hat dann auch so drüber nachgedacht. Und wir sind dann weitergegangen. Ich habe mir an dem Abend dann auch die Frage gestellt, ist die Welt, was wir so haben, die Dinge, die wir besitzen, die wir uns leisten können und so weiter, ist sie genug? Ist die Welt genug, so wie Alexander Garth es geschrieben hat in seinem Buch, die Welt ist nicht genug? Kann es sein, dass es einen Hunger gibt, den nichts zu stillen vermag, was wir uns leisten können, wem wir begegnen können oder was wir sonst so tun können? Kann es sein, dass wir tief drin einen Lebenshunger haben, den sonst niemand stillen kann? Wir versuchen, den Hunger zu stillen und zu füllen mit allen möglichen Dingen. Ja? Mit Geld oder mit Dingen, die wir uns kaufen. Wer kennt das nicht, wenn man sich so ein bisschen schlecht fühlt, hat so eine leichte depressive Phase und dann geht man schön in H&M oder in Zara oder oder die Männer vielleicht in Mediamarkt oder sonst wo und dann kauft man sich mal was Schönes oder geht mal wieder auf mobile.de und schaut und träumt von einem neuen Auto und dann kauft man sich vielleicht eins und so und dann fühlt man sich wieder so ein bisschen besser. Es ist einfach so, oh, so ein Hype wieder. Einem geht es wieder besser so ein bisschen. Ja, man versucht es zu stillen, aber es hält nicht. Das ist nicht auf Dauer. Ja? Oder andere versuchen, den Hunger zu stillen, indem sie sagen, oh, ich versuche das darüber, dass ich so intellektuell bin und so. Ja. Ich versuche, ganz viel Wissen mir anzusammeln und definieren sich vielleicht darüber. Aber auch das vermag unseren Lebenshunger nicht zu stillen. Uns fehlt das Herzstück unseres Herzens. Irgendwas da drin ist weg. Wir versuchen das zu stillen mit Party. Hedonismus, kennt ihr das Wort? Idonie, das griechische Wort, heißt einfach Freude und Spaß. Das heißt, dass man einfach nach dem Spaß- und Lustprinzip lebt. Nur das, worauf ich Bock habe, mache ich. Ja? Das versuchen Leute, das habe ich selber versucht, hat auch nicht funktioniert. Andere versuchen das durch Religion, ja? Indem man sagt, ich möchte jetzt dieses irgendwas, was in mir das ist, diese innere Zerrissenheit, möchte ich darüber lösen, dass ich jetzt einfach so ein gottgefälliges Leben führe und dann gehe ich in die katholische Kirche oder am besten noch zu den Zeugen Jehovas oder zu den Mormonen, die es am aufrichtigsten meinen, wo es die meisten Gebote und Regeln gibt, und dann lebe ich genau so und faste zweimal in der Woche und mache dies und jenes, und dann versucht man durch die eigene Aufrichtigkeit vielleicht das zu schaffen. Ich glaube auch nicht, dass das unseren Lebenshunger stillen kann. Was uns fehlt, ist nicht etwas, was uns fehlt, ist jemand. Es geht nicht um was, sondern es geht um wen. Am Ende seines Lebens hat Paulus nicht gesagt, ich weiß, an was ich geglaubt habe. Was schreibt er? Ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Als die 5 Jungfrauen an die Türen klopfen und den Bräutigam fragen, lass uns doch hinein, was sagt der Bräutigam? Ich kenne euch nicht. Was sagt Jesus zu denjenigen, die zu ihm an dem Tag sagen, wenn er wiederkommt, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies getan, jenes getan, in deinem Namen geweissagt und so weiter? Was sagt Jesus? Weicht von mir, ihr Gesetzlosen, ich kenne oder habe euch niemals gekannt. Ja. Was ist das ewige Leben, sagt Jesus in Johannes 17, Vers 3? Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, ginosko, erkennen. Kennen. Es geht um wen, nicht um was, es geht um eine Person. Das musste auch dieser Mensch lernen oder durfte dieser Mensch an diesem Abend lernen. Kennt ihr den, Nikodemus? Johannes Kapitel 3. Das war ein Mensch, der versucht hat, durch Religion dieses Loch in seinem Herzen zu stopfen. Oh, das war so einer von denen, die sind an den Straßenrändern gestanden, haben gebetet, dass es die anderen sehen. Die haben mehrmals in der Woche gefastet. Die Leute haben immer die Leute, die Pharisäer und Schriftgelehrten gesehen, haben sich gedacht, boah, die sind so religiös, so müsste ich auch sein, dann komme ich vielleicht in den Himmel. Und er kommt jetzt in der Nacht heimlich zu Jesus, ganz spät in der Nacht, wo es keiner mehr sieht. Jesus war den ganzen Tag über unterwegs, er hätte immer zu ihm kommen können. Aber nein, wann kommt Nikodemus zu Jesus? In der Nacht. Schlagt mal auf, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, Johannes Kapitel 3. Ich könnte das nachlesen, ganz am Anfang. Johannes Kapitel 3, dort in Vers 1. Übrigens, Johannes schreibt noch an zwei anderen Stellen dann von Nikodemus, und es heißt dann immer von ihm so, Jesus, der vormals in der Nacht zu ihm kam. Ja, das ist also so das Merkmal von Nikodemus. Das zweite Mal, als Nikodemus erwähnt wird, da tritt er für Jesus ein im Hohen Rat, im Sanhedrin, und vereitelt da, dass sie so gegen Jesus vorgehen. Und das dritte Mal erscheint er dann immer noch mehr in der Öffentlichkeit. Kennt ihr das? Am Ende, als es dann um seinen Leib dann geht. Ja, also Nikodemus kommt dreimal vor. In Johannes Kapitel 3, in Vers 1, es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Also da haben wir wirklich einen, nicht irgendeinen Pharisäer, ein Oberster der Juden. Er kommt zu ihm bei Nacht und spricht zu ihm Rabbi. Er spricht ihn an mit Rabbi. Das ist die höchste Bezeichnung überhaupt, die man einem Juden geben kann. Wir wissen, er zieht sich also sozusagen als Vertreter, so jetzt der Juden, will sich so als Offizieller sehen und kommt her, Rabbi, wir wissen, also ich bin jetzt hier ein Vertreter des Sanhedrin, also des obersten Rates der Juden, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Er schmiert Jesus Honig um den Mund. Ja, er sagt ihm, ich bin jetzt ein Vertreter hier von den Juden und ich finde das richtig toll, was du machst. Du bist ein Rabbi, du bist von Gott gekommen. Und was macht Jesus? Jesus hätte jetzt so entgegnen können und sagen können, schön, dass du da bist, Nikodemus. Ja, ich finde, du bist auch ein toller Lehrer. Schön, dass du so gläubig bist und so weiter. Was macht er? Da heißt es dann, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen oder das Reich Gottes sehen. Was ist denn das für eine Antwort auf das, was Jesus ihm sagt? Ist es unfreundlich? Warum spricht Jesus so mit ihm? Wir erfahren direkt vor Kapitel 3, in den letzten drei Versen steht, dass Jesus sich den Menschen nicht anvertraute, denn er wusste, was in jedem Menschen ist. Deswegen hat er sich nicht ihnen anvertraut. Er wusste, was in jedem Menschen drin ist, was also jeder Mensch so denkt, was er fühlt, was seine eigentlichen inneren Bedürfnisse und Fragen sind. Könnt ihr nachlesen, am Ende von Kapitel 2, Vers 25, in dem zweiten Teil, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Und dann, Kapitel 3, Vers 1, es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Jetzt kommt dieser Mensch Nikodemus zu Jesus und er möchte mit ihm über irgendwas reden, so ganz oberflächlich, so schön Smalltalk machen. Aber was macht Jesus? Er weiß ganz genau, was im Menschen ist. Er weiß auch ganz genau, was in Nikodemus drin ist, was ihn tatsächlich eigentlich bewegt. Und die Frage, die den Nikodemus offensichtlich eigentlich bewegt hat, war: Ich tue so viel Religiöses, aber ich bin doch nicht wirklich innerlich befriedigt mit der Frage, komme ich in den Himmel? Reicht es aus? Ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist. Und deswegen kommt er nachts zu Jesus. Er hat eine ganz tiefe Frage, die ihm eigentlich auf dem Herzen brennt. Und Jesus, er kommt hier direkt zum Punkt. Jesus möchte mit uns über alles reden, richtig? Über alles. Aber wisst ihr, worüber er mit uns ganz gerne redet? Über das, was uns ganz tief drinnen bewegt, was uns eigentlich bewegt. Und das ist das Schöne an Jesus. Wir können mit ihm über alles reden, aber er möchte so gern mit uns über das reden, was uns eigentlich tief drin bewegt. So wie mit Nikodemus hier auch. Jesus weiß, was im Menschen ist. Warum soll ich dann überhaupt noch mit ihm reden, fragt dann mancher. Ich habe mich das auch manchmal gefragt. Warum soll ich überhaupt mit Gott reden, wenn er doch sowieso schon alles weiß? Ich habe es besser verstanden, als ich mit meiner Tochter eine Woche sehr intensiv alleine verbracht habe. Meine Tochter ist 2,5 Jahre alt jetzt, mein Sohn ist 1,5 Jahr alt, ich bin also junger Papa, also die Kinder sind noch ziemlich jung, manchmal sehr anstrengend, ja, wer das selber so kennt, ja, also wenn dann der Kleine kann noch nicht krabbeln, kann noch nicht laufen und das ist also will immer rumgetragen werden und so, aber wir werden das auch noch schön überstehen, so die Anfangsphase ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Als ich mit meiner Tochter eine Woche zusammen war, weil meine Frau mit unserem Sohn neugeboren noch im Krankenhaus sein musste, weil er was hatte. Für eine Woche, da musste sie mit dem Krankenhaus sein. Und da war ich eine Woche lang nur zusammen mit meiner Tochter, von morgens bis abends. Es war eine super schöne Zeit. Und in der Zeit, am Abend habe ich sie immer ins Bett gebracht. Meine Tochter, die schläft nicht so alleine ein von sich aus, sondern die braucht dann immer, dass man mit ihr zusammen ins Bett liegt. Und dann lege ich dann mit ihr und dann habe ich sie so bei mir, dann will sie manchmal auf dem Bauch noch liegen, dann legt sie sich mit dem Rücken dazu drauf und der Kopf ist dann hier und dann lege ich meine Hand dorthin und dann zupft sie immer so hier so da dran rum und das beruhigt sie dann immer und irgendwann schläft sie. Der eine muss ich 5-mal die Geschichte vom verlorenen Schaf erzählen und dann ist dann irgendwann gut. Und immer wenn wir dann am Abend im Bett lagen, da habe ich meine Tochter gefragt, Schatz, war das ein schöner Tag? Dann hat sie gesagt, ja. Und dann frage ich Lea, was haben wir heute gemacht? Dann sagt sie, Spielplatz. Und dann frage ich, was haben wir auf dem Spielplatz gemacht? Rutscht. Und was noch? Schaukelt. Und ich war so interessiert daran, alles von ihr zu hören. Jetzt frage ich euch, ich war den ganzen Tag mit ihr zusammen, habe alles erlebt, wie sie es erlebt hat. Konnte sie mir was Neues erzählen? Nein. Aber wisst ihr, ich wollte nichts Neues von ihr hören. Ich wollte sie hören. Und so ist es auch mit Gott. Wenn Gott mit uns, wenn wir mit ihm reden im Gebet, er will nichts Neues von uns hören. Er will uns hören. Er möchte die Begeisterung in unserer Stimme wahrnehmen. Er möchte mit uns Kommunikation haben. Es geht ihm nicht um Information, es geht ihm um Kommunikation. Das ist das, worum es geht im Gespräch mit Gott. Ich rede mit ihm. Und als Vater, wenn ich dran denke, wenn meine Tochter mir was erzählt, ist mir ganz egal, was sie mir erzählt. Ich setze mich da hin und ich höre ihr zu und ich finde es einfach nur schön. Und wenn sie mir erzählt, was sie für Wehwehchen und Auerchen hat und so weiter und ich mir dann denke, ach, mach du doch erstmal eine Steuererklärung, ja? Dann weißt du, was es bedeutet, zu leiden im Leben. Ja? Aber sie, und so muss es doch Gott auch gehen, wenn er von uns hört, warum wir mal wieder traurig sind oder verletzt sind oder irgendwas. Aber er hört uns als Vater so gerne zu, weil er uns als seine Kinder liebt. Gott möchte nicht immer wieder was Neues hören von uns, er möchte uns hören und das immer wieder Neue. Gott möchte nicht immer wieder was Neues von uns hören, er möchte uns hören und das immer wieder neu. Jetzt haben wir den Nikodemus hier, der auch ein Loch in seinem Herzen hat, das er versucht, mit Religion zu stillen. Und Jesus kommt direkt zum Punkt. Und Jesus sagt ihm jetzt, ja, muss nochmal zurück, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen, ich merke schon 10:50. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, jetzt ist die Frage, wir müssen wiedergeboren werden, sagt Jesus zu Nikodemus. Was meint er damit? Nikodemus selbst versteht es auch nicht so wirklich. Nikodemus hört das Wort, wir müssen von Neuem geboren werden. Das griechische Wort heißt hier Anothen. Und Anothen ist ein Kompositionswort, das Anna ist so das, was davor steht. Und das heißt eigentlich, man kann es übersetzen, von oben oder von Neuem. Das heißt, man muss geboren werden von oben bzw. von Neuem. Ja, das ist also, hat zwei Bedeutungen. Von Neuem, von oben. Was meint ihr damit? Also wir müssen von oben nochmal geboren werden. Erinnert euch, das Thema ist von oben leben, was unseren Lebenshunger wirklich stillt. So, Wiedergeburt von oben. Wir müssen von oben von Neuem geboren werden. Das ist die Frage, warum ist das notwendig überhaupt? Jeder von uns lebt doch, nicht wahr? Wenn ich jetzt hier hingehen würde zu dir oder zu dir, Youth Mission Bändchen, also was auch da, schön, hallo. Ja. Ja. Und dann Puls messen, jetzt kein Arzt oder so, ja, das maße ich mir überhaupt nicht an, aber ich glaube, den Puls fühlen, das kriege ich noch hin. Ich kann jetzt sagen, wie viel, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob man da was hat man da, wenn man zu hohen Blutdruck hat oder nicht. Aber jeder von uns, bin ich mir davon überzeugt, ich hoffe zumindest, dass ich bei jedem den Puls fühlen konnte. Also jeder von uns lebt. Warum müssen wir noch ein Leben bekommen? Warum müssen wir nochmal von oben geboren werden? Ja? Adam und Eva, ja, ich habe das Bild hier schön jugendfrei gemacht, ich weiß, es ist 19:43 Uhr, ich hoffe, dass es noch geht. Also ich habe da die Feigenblätter hingemacht. Zu Adam und Eva wurde gesagt, an dem Tag, wo sie von dem Baum essen, da müssen sie sterben. Ja? Und ich glaube, etwas in ihnen ist gestorben. Denn ihr kennt doch den Text. Es heißt, bevor sie gesündigt haben, als noch alles gut war, im letzten Vers von Kapitel 2 vom Buch Genesis, also Anfang, ja, Genesis, vom ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 25, heißt es dann, sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht, oder der Mensch und seine Frau. Ja, und sie schämten sich nicht. Und danach kommen die 6 Verse des Sündenfalls. Und direkt danach heißt es dann, ihre Augen wurden geöffnet, so wie die Schlange das versprochen hat. Und dann wurde ihnen bewusst, dass sie nackt waren. Und dann machen sie sich die Feigenblätter hin. Das heißt, vor dem Sündenfall Scham? Nein, keine Scham. Sie waren nackt und haben sich nicht dafür geschämt. Nach dem Sündenfall haben sie gemerkt, dass sie nackt sind und haben sich geschämt. Was hat sich hier verändert bei ihnen? Sie haben sich verändert. Morgen Nachmittag werde ich das ein bisschen genauer dann mit euch besprechen, was es bedeutet. Sie haben sich in dem Moment verändert. Etwas in ihnen ist gestorben. Aber jetzt haben wir ja gesagt, jeder von uns lebt ja. Aber es gibt verschiedene Arten von Leben. Eine Pflanze zum Beispiel lebt auch. Eine Pflanze kann ich aber den Ball zuwerfen, aber sie wird den Ball nicht fangen können, obwohl sie lebt. Ja? Botaniker könnten mir das jetzt wahrscheinlich bestätigen, da fließt Leben durch. Ja? Ein Hund lebt auch. Wenn ich einem Hund den Ball zuwerfe, dann kann er den Ball fangen und mir zurückbringen und wieder spielen. Aber wenn ich den Hund jetzt nehme und auf den Berg gehe und die Sterne betrachte und mit ihm darüber spreche, wie toll das alles so ist, kommt er hinterher, da hinten geht das. Ja, gut, cool. Also, wenn ich jetzt aber mit dem Hund dann die Sterne betrachte und dann frage, was denkst du, wie viele das sind und so weiter, dann schaut er mich nur komisch an. Weil ein Hund ist dafür auch beschränkt, dafür auch tot. Und etwas in uns ist auch gestorben, in uns Menschen. Wir sind anders geworden. Etwas in uns hat sich verändert. Wir haben die Fähigkeit verloren, wir sind nicht mehr heilig, wir haben die Fähigkeit verloren, mit Gott zusammen zu sein. Etwas in uns ist gestorben an dem Tag. Und deswegen brauchen wir ein neues Leben von oben. Wir haben das ewige Leben verloren. Was ist übrigens das ewige Leben? Was ist das Leben? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nicht wahr? Auch das ewige Leben ist nicht etwas, es ist jemand. Auch die Auferstehung ist nicht etwas, es ist jemand. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja? Und wir haben zu einer Person hier etwas verloren. Da ist etwas in uns gestorben. Ja? Ja, das sind so Hilfen, falls ich das vergesse, aber mittlerweile vergesse ich das auch nicht mehr. Wobei, ich werde jetzt auch älter. Paulus hat gesagt in Epheser 2, Auch euch hat er auferweckt. Er spricht jetzt zu Christen. Er sagt zu ihnen, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das heißt, sie waren vorher, bevor sie Christen waren, nennt er sie tot. Ja, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Das heißt, wir haben als Christen ein neues Leben, durch das wir leben. Jetzt ist die Frage, was hat es mit unserem Hunger zu tun? Wir sind also durch die Sünde, wir sind tot, irgendwo, irgendwas ist in uns tot, aber was hat es mit diesem Hunger zu tun? Die Frage ist ja immer, wir haben ja so ein Problem in unserem Herzen drin, so wie ich das hatte. Ich hatte das Problem, dass ich gemerkt habe, ich habe dieses Vakuum in mir drin, ich habe ein Problem, was soll ich jetzt machen? Ich bin dann rausgegangen, bin gerannt und habe dann irgendwann mit Gott gesprochen. Was war mein Problem? Von Albert Einstein wird gesagt, als er ein junger Student war, dass er im Hörsaal von einem Professor gesagt bekommen hat, also die ganzen Studenten, gesagt bekommen hat, nun will ich euch beweisen, dass wenn es Gott gibt, dass er böse ist. Und dann fragte die Studenten, hat Gott alles erschaffen? Und sie sagen, ja, Gott hat alles erschaffen. Dann sagt der Professor, dann hat Gott auch das Böse erschaffen, also ist Gott böse, weil er hat das Böse auch erschaffen. Und dann fragt Albert Einstein, man weiß nicht, ob es Albert Einstein war, wahrscheinlich war es irgendjemand anders, aber wenn man sagt Albert Einstein, dann hört man besser zu. Ja. Also Albert Einstein oder wer auch immer das war, sagt dann, hier halt, genau. Er sagt dann, Herr Professor, gibt es Kälte? Und dann sagt der Professor, ja natürlich gibt es Kälte, der war doch bestimmt schon mal kalt. Und dann sagt er, nein Herr Professor, nach den Gesetzen der Physik ist doch Kälte eigentlich nur das Gegenteil, das Fehlen von Wärme. Und dann sagt der Herr Professor, gibt es Finsternis? Er sagt, ja natürlich gibt es Finsternis, Dunkelheit. Und dann sagt er, aber Herr Professor, eigentlich ist doch die Finsternis nur das Fehlen vom Licht. Nur das Fehlen vom Licht. Und so sagt er, ist doch die Tatsache, dass wir Böses haben, nur ein Beweis dafür, dass es das Gute geben muss und dass das Gute fehlt. Dass also Gott nicht mehr so präsent ist und deswegen haben wir Böses. Es ist ein Zustand, nicht per se ein Zustand, der existiert, sondern es ist das Fehlen vom Guten. Was hat es jetzt damit zu tun, dass wir ein Loch in unserem Herzen haben? Ich habe gemerkt, anhand dieses Beispiels, dass wir nicht ein Problem haben in unserem Herzen, sondern uns fehlt etwas. Was wir haben in uns, ist, uns fehlt etwas. Wenn es tatsächlich stimmt, dass Gott uns gemacht hat, dass wir Kinder Gottes sind, dann wurden wir ihm entrissen durch den Sündenfall. Und dann fehlt uns etwas. Meine Mutter selbst ist adoptiert. Und sie hat ihr Leben lang immer ein Identitätsloch tief drin gehabt, weil sie sich gefragt hat, wo komme ich eigentlich her? Wer sind meine eigentlichen Eltern? Auch wenn sie Adoptiveltern hatte. Aber sie hat sich immer gefragt, wer bin ich eigentlich? Da war immer so eine Suche da. Sie hat vor einem Jahr jetzt dann ihre Ursprungsfamilie, einen Teil davon kennengelernt. Das hat ihr unheimlich weitergeholfen. Aber das ist das, was passiert, wenn ein Mensch Gott begegnet. Es ist ein inneres Nachhausekommen, wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben. Es ist nicht so etwas, dass man jemandem begegnet, dem man das allererste Mal begegnet, sondern man begegnet seinem Vater und wer zu Gott kommt, lernt sich selber kennen. Denn wer zu Gott kommt, kommt zu seinem Vater und kommt nach Hause. Aber darüber geht es dann morgen Vormittag besonders in der Predigt, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist. Augustinus hat gesagt, du hast uns zu dir hingeschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das heißt, diesen Hunger, den wir haben, haben wir deswegen, weil uns etwas fehlt. Das ist das Dreieck hier, das steht für Gott. Weil Gott in unserem Leben fehlt, haben wir diesen Hunger. Wir haben nicht einen Hunger nach etwas, wir haben einen Hunger nach ihm. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin das Wasser des Lebens, ich bin das Brot des Lebens. Er ist derjenige, der unseren Lebenshunger, unseren Lebensdurst wirklich zu stillen vermag. Da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, das ist dann zu lang für heute Abend noch. Wir haben also die Frage gestellt, warum soll man Christ werden? Und es gibt wiederum wirklich viele Antworten darauf, aber für mich die wichtigste Antwort, die ich persönlich auch für mich gefunden habe, ist, weil nur er mein Frieden ist, weil er mich komplett macht. weil ohne ihn mir das Herzstück meines Herzens fehlt. Weil ohne ihn nicht weiß, wer ich bin. Er ist mein Vater und er gibt mir Identität. Das ist für mich das erste und das hauptsächliche Argument. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, die viel schneller jetzt zu beantworten ist als die erste Frage. Aber wie wird man jetzt Christ? Die Frage war jetzt, warum wird man Christ? Weil man nach Hause kommt zu seinem Vater, man wird Kind Gottes. Aber was heißt es jetzt, wie wird man jetzt Christ? Wie soll man jetzt Christ werden? Und nachdem Nikodemus und Jesus sich eine Weile unterhalten, und das wäre ganz spannend, das zu machen, aber wir haben die Zeit jetzt nicht mehr, er spricht davon dann über diese Schlange, die in der Wüste erhöht worden ist und dass die Leute dann es anschauen sollten, diese Schlange, nachdem sie gebissen worden sind. Und dann benutzt er das Wort Glauben. Er sagt dann, also, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Wort, das wir ganz oft gebrauchen. Ich bin gläubig, ja, sagt man. Ich bin ein gläubiger Mensch. Und in der Bibel, das griechische Wort Pistepho, das Wort kommt sehr oft vor. Glauben. Was heißt es wirklich, zu glauben? Es gibt drei Arten von Glauben, mindestens drei, ja, würde ich mal sagen. Der erste Glaube ist der Jezi-Glaube. Ja? Ich nenne den Verstandesglaube. Ja? Der Verstandesglaube ist derjenige und ist der Glaube, den viele Menschen haben, wenn man sie auf der Straße fragt, glaubst du an Gott? Dann würden sie sagen, ja, ich glaube schon, dass es da irgendwas Höheres existiert. Hat das schon mal jemand von euch von jemandem gehört? Ich glaube, irgendwas Höheres muss es geben. Ja? Man glaubt an Gott, so wie die Menschen teilweise an Yeti glauben, dieses weiße Wuschelwesen, das Reinhold Messner gesehen haben soll im Himalaya, oder an das Loch Ness Monster von mir aus oder sowas. Sie glauben daran, aber es spielt in ihrem Leben keine Rolle, es macht keinen Unterschied. Diejenigen, die an Yeti glauben oder nicht glauben an die Existenz, die leben genauso ein Leben, es macht keinen Unterschied in ihrem Leben. Das heißt, der erste Glaube, der Verstandesglaube. Ist das der Glaube, den Jesus gemeint hat? Glaubt ihr, das ist der Glaube? Was ist der zweite Glaube? Das ist der Medizinglaube oder der Aspiringlaube. Stellt euch vor, ihr habt Kopfschmerzen. Glaubt ihr, dass Aspirin existiert? Ja, dann seid ihr schon mal beim ersten Schritt. Glaubt ihr, dass Aspirin auch wirkt? Ja, also was macht man? Man geht, weil es einem schlecht geht, zum Medizinschrank, macht den Medizinschrank auf und nimmt Aspirin raus und dann nimmt man Aspirin. Dann geht es mir besser. Und wenn es mir besser geht, nehme ich das Aspirin wieder und mache es zurück in den Medizinschrank, mache den Medizinschrank zu und lebe mein Leben wieder weiter. Mir geht es ja besser. So gehen viele Menschen mit Gott um. Sie sagen sich, ich glaube, dass Gott existiert, eins. Aber zweitens, ich glaube auch, dass er wirkt. Und wenn es mir schlecht geht, dann kann ich immer zu ihm gehen. Und so habe ich auch schon viele Menschen erlebt. Aber ist das der Glaube, den Jesus meint? Man gebraucht Gott und wenn es einem dann schlecht geht, dann betet man und dann geht es einem wieder besser und dann macht man so wie mit dem Medizin, man macht Gott wieder zurück in den Medizinschrank. Ist das das, was der Glaube meint? Nein. Der dritte Glaube ist der, was ich meine, den Jesus hier im Blick hat. Das ist der Beziehungsglaube. Wie lebt man in einer Beziehung? Wie glaube ich? Meine Tochter glaubt auch an mich. Für meine Tochter, für die Lea, bin ich so wie Anführungszeichen, wie Gott. Ja, der kennt die Welt, der ist groß, der weiß alles und so weiter. Sie ist ein kleines Kind und schaut auf und alles, was sie so in der Welt sieht, sie hat auch keine Ahnung. Und der Papa, ja, so. Jetzt steht meine Tochter vor der Treppe. Die Sache hatten wir so vor einem halben Jahr ganz oft. Da konnte sie gut laufen und sie hat es geliebt, Treppen zu laufen, aber sie konnte es nur mit Hilfe. Aber sie liebt zu klettern und zu laufen und sie ist dann auch selber gern die Treppe runtergelaufen, aber das war gefährlich, weil sie konnte es ja noch nicht wirklich. Und dann steht sie manchmal vor der Treppe und dann sehe ich sie und sie weiß genau, sie darf das nicht machen. Ja? Aber die sündhafte Natur der Mutter geerbt, die kommt da manchmal durch. Ja? Und dann steht sie da vor der Treppe und schaut die Treppe dort an und dann rufe ich und sage, Lea, nein, renn da jetzt nicht die Treppe runter. Lauf nicht die Treppe runter. Und dann schaut sie mich an und schaut die Treppe an. Und schaut wieder mich an und schaut die Treppe an. Jetzt ist die Frage, für sie ist jetzt die Frage, an wen glaubt sie jetzt? an sich oder an mich. Und Glaube, das Wort Glaube heißt Vertrauen. Das ist das Wort, was Glauben bedeutet. Wenn in der Bibel normalerweise das Wort Glaube steht, kannst du es übersetzen mit dem Wort Vertrauen. Das heißt, vertraut sie jetzt sich selber, dass wenn sie jetzt das tut, was sie will, dass sie dann den größten Nutzen und Vorteil und Spaß hat im Leben? Oder vertraut sie darauf, dass wenn sie jetzt mir gehorcht, dass es ihr dann besser geht, dass sie dann ein besseres Leben hat, dass es dann besser für sie ist? Das ist die Frage, für die es, um die es in dem Moment geht. Sie kann es mich anschauen und sich denken, Papa, was willst du eigentlich? Du bist in den 80ern geboren. Du hast keine Ahnung mehr, wie das Leben funktioniert. Ja? Ich weiß, ich bin jung und ich sehe die Treppe und es macht Spaß. Willst du mir den Spaß verderben? Ist Gott der große Spaßverderber unserer Gesellschaft, der uns sagt, das darfst du nicht und jenes darfst du nicht? Und Gott liebt die Adventisten noch viel mehr oder mag die Adventisten noch viel weniger als die anderen Christen? Denn ihnen hat er nicht nur die Bibel gegeben, sondern auch noch ganz viel Ellen White-Literatur, wo dann noch steht, was man sonst noch alles nicht machen darf. Ist Gott der große Spaßverderber der Gesellschaft? Worum geht es bei dem, was Gott uns gibt, was Gott uns offenbart und angeboten und so weiter gibt? Ist er nicht unser Vater, wo Jesus auch sagt, wer an ihn glaubt, und wer ihm gehorsam ist, der wird Freude haben, und zwar Freude in Fülle, und zwar ganz tiefe Freude. Vertrauen wir darauf, dass wenn wir gehorsam sind, ihm gegenüber, dass er immer nur das Beste für uns ist. Dass er es immer, immer, immer meint. Zum Beispiel am Freitagabend, ja, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr war WM. Doch, war doch WM, gell? Vor einem dreiviertel Jahr. Oder war es EM? EM, genau, als da der Griesbrei, der Griesmann, da dieses Tor geschossen hat für die Franzosen, gell? Eieieiei. Und ich habe gerne immer die Spiele angeschaut. Und am Freitagabend war auch ein Fußballspiel und dann war es Sabbat oder dann ist es Sabbat geworden. Und ich habe mir dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich würde jetzt so gern dieses Fußballspiel anschauen. Aber es war Sabbat. Und da war ich in einem Konflikt mit mir selber. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mit Jesus gleich darüber gesprochen, weil ich muss mich ja nicht dafür schämen, dass ich das möchte. Denn ich bin ein Sünder, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich bei meiner Mutter rausgekommen bin, so kurz noch als Zwischenstopp vorher, so die Option gehabt, möchtest du als Sünder geboren werden oder als Heilige und als Baby versuchen, mit einem Knopf zu drücken oder sowas. Nein, keiner konnte es sich aussuchen. Jeder von uns ist als Sünder geboren. Ich kann nichts dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben. Niemand kann was dafür, dass er als Sünder geboren worden ist. Jeder kann was tun, wenn er als Sünder stirbt. Und dann spreche ich mit Jesus drüber und sage ihm, Herr, ich möchte das jetzt. Das ist doch das, was meine Neigung ist, meine natürliche Neigung als Sünder. Ich möchte sündigen. Aber was ich mache ist, ich breche sofort diesen Bann, der zwischen der Sünde und mir da ist, nämlich zwischen der Versuchung und mir, und ich hole Jesus mit rein, diese Blubberblase. Ich hole Jesus mit rein und sage ihm, Herr, ich will das jetzt, du siehst es. Und dann rede ich mit ihm darüber, so ganz natürlich. Wisst ihr, was ich in dem Moment mache? Ich mache die Heizung an in dem kalten Raum. Ich versuche nicht, die Kälte zu vertreiben, die Versuchung, nicht mit meiner Kraft. Der Kampf des Christen ist nicht ein Kampf gegen die Sünde, sondern um die Beziehung. Und Sünde möchte uns immer von Gott trennen, also hole ich ihn mit rein. Ich kann Sünde nicht aus meinem Lebensboot rauswerfen. Sünde hat 500 Kilo, 5 Tonnen von mir aus. Die kann ich nicht raushieven aus meinem Lebensboot. Aber Jesus ist stark. Er macht es raus. Deswegen, wir müssen Jesus in unser Boot holen, Jesus in unser Herz holen, Jesus mit hineinnehmen in den Moment der Versuchung. Wenn du versucht wirst, dann bete. Wenn du sündigst, dann bete. Wenn du fertig bist mit Sündigen, bete. Hör nicht auf. Du kannst Sünde nicht überwinden. Nicht du für Jesus, sondern er durch dich. Nicht du überwindest die Sünde, sondern Jesus überwindet die Sünde durch dich. Alles, was du tust, ist, dich zur Verfügung zu stellen und ihn mit hineinzunehmen und dich nicht von ihm zu trennen. Das ist das, was Sünde immer tut. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, meine Tochter steht dann dort vor diesem Abgrund, also vor dieser Treppe. Und es ist die Frage, vertraut sie mir? So wie wir auch sagen, vertrauen wir, dass alles, was Gott, Ellen White, in der Bibel und sonst wo offenbart hat, dass es eigentlich zu unserem Besten ist? Wer weiß am besten, wie man mit meinem iPad umgeht? Apple, richtig? Steve Jobs ist jetzt leider verstorben. Aber wenn ich mir mein iPad kaufe und dann die Bedienungsanleitung lese, habe ich jetzt noch nie gemacht, Aber ich weiß nicht, hat es jemand schon von euch gemacht, aber die Bedienungsanleitung lesen, da drin steht dran, es steht dann, du sollst nicht dein iPad an die Wand werfen. Dann sage ich, oh, Steve Jobs, was fällt dir eigentlich ein, mich hier so einzuschränken? Ja? Ich will doch mit meinem iPad machen, was ich will. Oder zweitens, du sollst nicht dein iPad ins Klo werfen. Sag ich, also Steve, jetzt hört's aber auf. Ja? Ich möchte doch selber bestimmen. Ja? Ich weiß, das sind jetzt starke Beispiele, aber was ich meine ist, der das gemacht hat, weiß am besten, wie es funktioniert. Wer hat denn dich und mich gemacht? Ich glaube nicht, dass ich aus einer Urschleimsuppe gekommen bin. Das kann man glauben, da gibt es auch Argumente und gute Gründe dafür von mir aus. Aber jetzt heute Abend gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ist. Ich glaube das nicht, dass Gott mich gemacht hat. Wer weiß dann am besten, wie ich funktioniere? Dann weiß er das doch, oder? Wenn er mir dann sagt, die und die Sachen, wenn du die isst, dann ist es nicht gut für dich. Dann sage ich, okay, dann muss das richtig sein. Oder die und die Sachen, Orte, geh dort lieber nicht hin. Oder rauchen oder trinken, solche Sachen sind nicht gut für dich mit Alkohol und sowas. Dann mache ich das lieber nicht, weil Gott weiß am besten, wie ich funktioniere. Er weiß auch, wie meine Psyche funktioniert und was am besten für mich emotional wichtig und gut ist. Und deswegen bin ich so jemand, der dann sagt, wenn ich dann irgendwas lese in der Bibel oder bei Aaron White, wo mir Gott offenbaren möchte, dann will ich nicht so sagen, das will ich jetzt gar nicht, sondern ich sage dann, Herr, du weißt, ich habe da jetzt nicht so wirklich Lust drauf, aber ich will dir vertrauen, dass du es zu 100% gut mit mir meinst, auch in dieser Sache. Glaube heißt also Vertrauen. Wie kann meine Tochter mir jetzt zeigen, dass sie mir vertraut? Indem sie gehorsam ist. Und deswegen folgt beim Glauben immer Gehorsam. Manche Leute sagen, ich habe einen starken Glauben, aber mit dem Gehorsam habe ich es nicht so. Das ist Käse. Ja? Glaube heißt, dass ich dann auch vertraue und dass ich dann auch wirklich gehorsam bin. Es gibt 4 Schritte, die sind ganz einfach. Ich lerne Gott kennen, als Mensch lerne ich Gott kennen und wenn ich Gott kennenlerne, dann merke ich, dass er mich so sehr liebt, obwohl ich ein Sünder bin, obwohl ich so schlecht bin eigentlich. Und dieses Kennen, aus dem kommt dann eine Beziehung. Und was schafft Beziehung? Je besser ich eine Person kenne, desto mehr vertraue ich ihr. Beziehung schafft Vertrauen. Je tiefer die Beziehung, desto tiefer das Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen resultiert dann ein Leben auch, wo dann das Vertrauen in mir Gehorsam dann einfach in mir automatisch dann kommt. Weil ich dann sage, ja, er meint es ja gut mit mir. Dann ist das schon richtig. Und dann mache ich das immer mehr. Ich lerne ihm zu vertrauen. Aber das geht Schritt für Schritt. Ja. So, hier noch zusammenfassend am Ende. Warum soll ich also Christ werden? Weil in mir etwas, nicht etwas, was fehlt in mir? Nicht etwas, sondern jemand. In mir fehlt jemand. Ich habe einen Hunger nach mehr. Und wenn Gott in meinem Leben, wenn ich ihn wieder zulasse in meinem Leben, wenn ich zu ihm komme, komme ich nach Hause. Und was passiert, wenn ich nach Hause komme? Dann wird mein Hunger gestillt. Dann wird mein Herz komplett. Dann habe ich das Herzstück meines Herzens wieder. Dann komme ich zu ihm und ich merke, da gehöre ich hin. Bei ihm, ich weiß nicht, wer von euch Sephora Nelson kennt. Das ist so eine deutsche Sängerin, eine christliche Sängerin. Die hat so ein Lied, da heißt es dann in einer Stelle, bei dir kommt mein Herz zur Ruhe. Ich finde das so schön ausgedrückt. Bei ihm kommt mein Herz zur Ruhe. Da gehört es hin. So wie meine Tochter, manchmal, wenn sie so geschrien hat, wenn sie geweint hat und so, wenn irgendwas war, habe ich sie genommen zu mir, auf meinen Arm gelegt, ihren Kopf hierhin, da wo sie hingehört, an mein Herz. Und da habe ich sie getragen und gewogen und da ist sie ruhig geworden. Sie war bei ihrem Papa und er war für sie da und hat sie getragen. Sie lebt aus Glauben auch heute noch. Sie liebt mich und als ihren Vater. Und wenn sie etwas kaputt macht, was macht sie dann? Sie kommt zu mir. Sie geht nicht zum Nachbar und klingelt dort, weil den kennt sie nicht. Wenn etwas in ihrem Leben ist, wenn etwas sie sich wehgetan hat oder wenn sie was kaputt gemacht hat, kommt sie zu mir und sagt, Papa, gestern kam sie erst wieder mit einem Buch, wo sie sowas rausgerissen hat und dann, Papa kleben. Ich nehme es und ich klebe es und dann ist wieder gut. Ihr Glaube an mich etwas für sie tun. Weil sie an mich glaubt, kommt sie zu mir und weil sie zu mir kommt, kann ich was für sie tun. Wie oft gehen wir mit unseren Problemen erstmal zum Finanzberater, zur Bank oder zu allen möglichen Bereichen und dann erst zu Gott. Wir haben unser Leben so gut im Griff in der Bundesrepublik Deutschland, oder? Wir sind doch selber groß, wir haben doch selber, wissen doch selber, wie der Laden läuft. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann gehen wir zu Gott. Das heißt nicht, dass wir jetzt einen ganz naiven Glauben haben sollen, wo Gott plötzlich dann unseren Motor repariert oder plötzlich, wenn das iPad durchgebrochen ist, dass es wieder ganz macht oder sowas. Das meine ich jetzt nicht, aber wie gehen wir mit Gott um? Wie glauben wir? Ist das so jemand, zu dem gehen wir immer wieder? Oder leben wir in so einer ganz natürlichen Beziehung zu ihm, dass wir ihm ständig alles sagen, was auf unserem Herzen ist und was in unserem Leben nicht gut läuft? So wie meine Tochter, die immer zu mir kommt. Petrus hat das gesagt, und mit dem Satz von ihm möchte ich schließen. Ein ganz weiser Mann, dieser Petrus, ein Mensch, so wie wir es auch sind, manchmal zu überambitioniert, aber er hat gesagt, nachdem die Jünger, und Jesus hatte viele Jünger, ihn alle verlassen haben, weil Jesus hat ganz klar gesagt, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Er hat sich als das Brot des Lebens und als das Wasser des Lebens zu erkennen gegeben, Johannes Kapitel 6. Und dann sind viele weggegangen. Sie haben gesagt, dies ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann war die Frage, die eine von Jesus, wollt ihr auch gehen? Hat er sich umgedreht zu seinen engsten Jüngern. Und Petrus, als der in der Gruppe, der für alle gesprochen hat, sagt dann, warum sind wir Christen? Er beantwortet die Frage, die wir heute Abend, der wir auch nachgegangen sind heute Abend, mit dem Satz, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst? Jesus ist alternativlos. Jesus ist alternativlos. Darum bin ich Christ, weil er mich geschaffen hat und ich zu ihm komme. Ich komme nicht zu etwas, ich komme zu jemandem. Wohin sonst sollten wir gehen? Er hat Worte des ewigen Lebens. Lasst uns so als Christen leben, die wissen, ich bin ein Kind Gottes und als Kind Gottes geliebt und angenommen. Und er ist derjenige, der Grund dafür, warum ich Christ bin. Es ist nicht irgendein Argument, sondern es ist, er füllt mein Herz aus. Amen.